praktisch. Also, es hat irgendwann mal jemand gesagt, wenn man die Theorie richtig verstehen will, dann muss man praktisch werden. Und ich glaube, da ist was dran. Genau. Ich möchte mit ein paar Einleitungsfragen starten. Wann war der erste Moment, in dem du realisiert hast, dass du erwachsen bist, dass du jetzt erwachsen bist? War es dein 18. Geburtstag? War es dein Führerschein, den du in der Hand gehalten hast und das erste Mal eine Runde um den Block drehen konntest? Oder fühlst du dich überhaupt erwachsen? Willst du überhaupt erwachsen sein? Also ist es überhaupt was, was du dir wünschst, wo du überhaupt hinarbeiten möchtest? Ich glaube, manchmal hat man das Gefühl, dass es, dass man sich so fühlt wie dieses Bild. Das ist so ein bekanntes Bild aus allen möglichen Comics und Filmen und so, dass drei Kinder erwachsen spielen wollen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, ins Kino wollen. Dann steigen sie auf die Schultern, ziehen sich einen langen Mantel an, einen Hut und einen falschen Schnauzbart und sagen: Hallo, ich hätte gern ein Kinoticket oder sonst irgendwas. Und manchmal fühlt man sich so, als ob man eigentlich nur Erwachsensein spielt und gar nicht so wirklich erwachsen ist. Zumindest geht es mir manchmal so. Und genau, ich möchte mit euch in die erste Bibelstelle eintauchen. Und wie Sam vorhin gesagt hat, das Erwachsenwerden, dadurch, dass wir sehen in der Welt, USA, da zählt das ab 21 Jahre. In Deutschland ist man ab 18 Jahren, zählt man als erwachsen, als vollständig mündig und so weiter. Es gibt auch andere Länder, da ist das auch nochmal anders verschoben und so. Irgendwie entgegen der Erwartung, mit dem Alter oder mit dem Aussehen oder mit der Anzahl deiner Kinder kann das ja nichts zu tun haben. Irgendwie ist Erwachsensein, irgendwie ist Reife mehr als das Äußerliche. Und als allererste Stelle möchte ich mit euch die Stelle aus Hebräer 5, die Verse 11 bis 14 lesen. Da steht drin: Über ihn, über Jesus, haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr in der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Der Schreiber des Hebräerbriefs fällt hier ein echt hartes Urteil gegen die Hebräer. Die Anklage ist völlig klar. Er sagt: Ey, ihr seid wie Kinder. Ihr seid unmündig. Ihr müsst immer wieder an die Grundlagen erinnert werden. Ihr versteht nichts und das macht euch schwach und hilfsbedürftig. Also er macht hier ganz, ganz deutlich, dass wir fit sein sollen dafür, anderen zu helfen, dafür, dass wir fit sein sollen, feste Nahrung zu uns zu nehmen. Und er sagt: Ey, Leute, euch muss man echt noch die Windeln wechseln. Wie kann das sein? Ihr solltet eigentlich schon viel weiter sein. Und ganz im Fokus steht dieser Vers 14, wo steht: Die feste Speise aber ist für die Gereiften, für die Erwachsenen, um die es heute gehen soll, deren Sinne durch die Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Ist das nicht unglaublich wichtig, dass wir gereifte Sinne haben zur Unterscheidung von Gut und Böse? Was macht das mit dir, wenn du das liest? Bin ich bereit, Rede und Antwort für meinen Glauben zu stehen? Bin ich mündig? Kann ich Verantwortung übernehmen? Kann mir Verantwortung anvertraut werden? Sehne ich mich danach, diese Beziehung zu Jesus zu vertiefen, auszubauen, nachzuforschen, zu festigen? Bin ich bereit, herausgefordert zu werden? Und bin ich in der Lage, in Gottes Wort nach Antworten zu suchen? Es wird hier unglaublich deutlich, wie wichtig ein Erwachsenwerden für uns als Christen ist. Wie wichtig das ist, dass wir nicht in diesem Anfangsstadium stecken bleiben. Zweite Bibelstelle. Matthäus 18, Verse 1 bis 5. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Jesus erzählt das hier nach einer Diskussion von den Jüngern, wo sie total in ihrem Ego verloren gegangen sind. Wo sie sagen, hey, hier, ich bin der Älteste von uns oder ich bin am längsten dabei, mit Jesus nachzufolgen. Ich bin bestimmt im Himmel der Größte und ich stehe bestimmt über euch. Und Jesus räumt hier damit auf und sagt, hey, werdet wie die Kinder. Und er räumt diesen Stolz, den sie da haben, vom Tisch und nimmt dieses Beispiel. Aber Moment mal, haben wir nicht gerade gelesen, dass wir total reif sein sollen, dass wir total feste Nahrung zu uns nehmen sollen, dass wir stark mit einem starken Rückgrat im Wort Gottes in der Lage sein sollen, Gut und Böse zu unterscheiden und so. Und jetzt nimmt Jesus dieses Kind als Beispiel und sagt, werdet wie die Kinder. Und irgendwie kann das doch nur bedeuten, dass Erwachsenwerden, so wie Gott sich das vorstellt, sich ganz stark von dem Erwachsenwerden unterscheidet, wie wir Menschen uns das vorstellen. Weil wir Menschen, wir denken A oder B, schwarz oder weiß. Wir denken, okay, wenn man erwachsen ist, dann übernimmt man die Verantwortung, dann hat man alles auf seinen eigenen Schultern, dann ist man der Einzige, der das Wohl und die Richtung in seinem Leben in der Hand hat, dann bestimmt man quasi, wo es lang geht. Und wenn man ein Kind ist, dann hat man gar nichts drauf und was weiß ich. Und Jesus, also hier wird einfach deutlich, so einfach ist das nicht. Und deswegen finde ich diese Frage total spannend und diese Frage total wichtig. Und deswegen ist es eine Frage, die man sich stellen darf, auch wenn man schon 60, 70, 80 ist oder halt eben erst 12. Weil es einfach eine Dimension ist, die sich von dem, wie wir das verstehen, unterscheidet. Die Bibel spricht nie von einem Alter, wo sie sagen, jetzt bist du 13,5 Jahre alt, jetzt bist du erwachsen. Jetzt bist du reif. Nee, da hängt einfach mehr drin. Und deswegen macht es Sinn, sich bei solchen Sachen wirklich die Fragen zu stellen, wirklich das Wort Gottes aufzuschlagen. Und das ist der große Vorteil, den wir haben, dass wir für solche Fragen in der absoluten Wahrheit nach Antworten suchen dürfen. Ich habe ja gesagt, dass wir das wie eine Bibelarbeit aufbauen möchten und dass wir jetzt diese ersten zwei Stellen gelesen haben als quasi Vorbereitung, die uns schon ein bisschen, sage ich mal, hin und her wirft. Wir sind jetzt ein bisschen verwirrt und denken uns, okay, da muss ein bisschen mehr drinstecken. Wir haben jetzt die Tiefe ein bisschen begriffen und jetzt soll es praktisch werden. Und dafür nehmen wir die dritte Bibelstelle her. Und die finden wir am Ende der Bibel, in Offenbarung. Offenbarung 2, 1 bis 7. Denn der Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupteten, sie seien Apostel und sind es nicht. Du hast sie als Lügner erkannt und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses ist. Wir werden hier in der Offenbarung mit einer Gemeinde konfrontiert, an die Jesus dieses Sendschreiben richtet. Und er stellt sich erstmal vor, in seiner Größe, in seiner Allmacht und Heiligkeit, und er lobt sie. Und das, was wir hier lesen, ist offensichtlich eine wahnsinnig reife Gemeinde. Die waren in der Lage, richtig feste Nahrung zu sich zu nehmen. Da war richtiges Schwarzbrot, harte Kanten waren da dabei. Und die haben sich überhaupt nicht irgendwie reinlegen lassen. Es wird hier aufgezählt, falsche Apostel als Lügner erkannt. Also irgendwelche Leute, die sich eingeschlichen haben und versucht haben, die ganze Gemeinde abdriften zu lassen. Da waren sie in der Lage, und man muss sich bewusst machen, diese Gemeinde gab es erst 40 Jahre. Die war total jung. Die hatten nicht irgendwelche Uromas, die schon geglaubt haben. Die waren erst 40 Jahre alt. Das ist nicht sonderlich alt. Aber die waren unglaublich stabil und standhaft. Die waren bereit, wahnsinnige Verantwortung auf sich zu nehmen, auf ihre eigenen Schultern. Hier steht standhaftes Ausharren. Das bedeutet, da kamen Widersprüche. Da kam Gegenwind. Böses Ertragen. Da waren Leute von außen, die wollten ihnen wirklich übel mitspielen. Wir sehen einfach aus unserer Sicht, das muss eine unglaubliche, reife Gemeinde gewesen sein. Fit und wie wir es vorhin gelesen haben, diese feste Nahrung, das durchdringende Verstehen von Gottes Wort, das uns hilft, gut von böse zu unterscheiden, das haben sie absolut gehabt. Sie haben ganz genau gewusst, wenn irgendjemand mit ihnen übel mitspielen wollte. Und sie konnten das auseinanderhalten. Und Jesus lobt das und freut sich darüber, dass sie diese Verantwortung übernommen haben. Er freut sich darüber, dass man ihnen nichts vormachen konnte. Gott freut sich darüber, er macht das nicht klein. Jesus sagt hier aber etwas, was uns ganz deutlich den Unterschied zwischen weltlichen Erwachsenwerden und dem heiligen Erwachsenwerden, dem göttlichen Erwachsenwerden unterscheidet. Jesus spricht hier von den ersten Werken, die erste Liebe. Was ist das? Was sind die ersten Werke und die erste Liebe? Erwachsen werden als Christ bedeutet, fester zu werden im kindlichen Glauben an Jesus. Und das klingt wie ein Widerspruch. Gott macht es deutlich, und wir dürfen dieses Grundsätzliche nicht aus den Augen verlieren. Es ist ein großes Problem, dass wir Menschen einfach immer in diesem Stufendenken sind. Dass wir denken, okay, ich erarbeite mir irgendwann mal die Weisheit, ich steige in meiner Heiligkeit eine Stufe auf und dann unterhalte ich mich gar nicht mehr über diese kleinen Themen, Errettung, Evangelisation, Sündenvergebung, Buße. Nein, das sind alles kleine Themen. Ich fange nur noch an, mich über fitzelige Randthemen zu interessieren und mit denen zu diskutieren und riesige Diskussionsrunden aufzumachen. Theologische, tief feste Sachen, wo man sich aber dann am Schluss fragen muss, hast du vielleicht die Rettung, diese Gnade aus den Augen verloren? Ist es noch präsent bei dir, dass das, was da drin steht, deine eigene Rettungsgeschichte sein soll? Ist es dir bewusst, dass Jesus dich als sein Kind ruft, dass er dein Papa sein will und nicht dein Professor oder sonst irgendwas? Ist dir das bewusst, was diese ersten Werke, was diese erste Liebe bedeutet? Wenn wir zurückdenken an unser Kindsein, die Liebe, das Vertrauen, was wir zu unseren Eltern entgegenbringen, das ist eine reine und feste Liebe und ein Vertrauen, was unerschütterlich ist. Es ist ein abhängiges Leben. Es ist frei von Stolz. Kein Kind geht hin und sagt, ach du Mama, ich brauche dich gar nicht. Bleib mal 2 Wochen weg, ich mache mir selber Essen, ich fahre mich selber zur Schule und zum Kinderarzt und was weiß ich was. Das Kind weiß ganz genau, dazu bin ich nicht in der Lage. Die Perspektive von einem Kind ist da total in der Abhängigkeit. Und dieses christliche Erwachsenwerden, das Erwachsenwerden, so wie Gott sich das vorstellt, das spielt genau in dieser Liga. Es ist etwas, das wir am Anfang verstehen dürfen, was es bedeutet, von Jesus gerettet zu werden sein. Dass wir am Anfang verstehen dürfen, als diese erste Liebe, was es bedeutet, von Jesus in seine Familie adoptiert worden zu sein. Und es zwingt uns in eine Perspektive der Dankbarkeit eigentlich. Und ja, es ist wichtig, das, was wir vorhin gelesen haben im Hebräerbrief. Es ist wichtig, Gottes Wort zu lesen und zu versuchen zu verstehen. Aber nicht aus einer Perspektive heraus, dass man sagt, oh, dann bin ich der Großmeister und der große Lehrer und sonst irgendwas. Sondern für sich selber in allererster Linie. Es ist das Allerwichtigste für sich selber mit einem Interesse und mit einem Hunger, die Bibel zu lesen und zu sagen, ich möchte mehr verstehen, wie der Schöpfer, wie mein Vater sich mein Leben vorgestellt hat und gewünscht hat. Ich möchte zum Schluss noch ein Beispiel verwenden. Genau, das hier ist Pfarrer Wilhelm Busch. Es war ein Mann, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und die Zeit davor, also die Zeit der Nazis, in der Bekennenden Kirche war. Also in der Widerstandskirche. Er war mehrere Male in der Zeit im Gefängnis, weil er sich nicht den Lehren und der Ideologie der Nazis unterworfen hat und hat dafür wirklich harte Strafen erleiden müssen. Und mitten im Zweiten Weltkrieg, als die Alliierten schon in Deutschland die ersten Angriffe verübt haben und als das Ende schon nahe zu sein schien, hat er in Essen eine Kinderstunde mit Soldatenkindern gehalten am Sonntag. Und sie saßen dort und er hat sich gefragt, okay, was kann ich den Kindern mitbringen, ja, mitgeben? Und er hat mit denen den Psalm 23 behandelt. Und vor allem auch mit einem ganz starken Fokus auf diese Stelle. Und ob ich auch wandle im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil. Und er fragte die Kinder, haben die es verstanden? Haben die es begriffen? Und er fragte sie, was ist so ein finsteres Tal? Und da hat sich ein kleines Mädchen gemeldet und hat gesagt, wenn die Sirenen heulen und wenn die Flieger kommen und wenn die Bomben krachen, das ist ein finsteres Tal. Und hat er gesagt, genau, du hast es verstanden. Und hat er diese Kinder genommen und hat er gesehen, der Zerbruch war nahe. Und hat die angeschaut und hat gesagt, lasst uns ein Abkommen schließen. Wenn das passiert, wenn ein finsteres Tal kommt, dann wollen wir gemeinsam, wo auch immer wir gerade stehen, diesen Psalm 23 aufsagen für uns. Und tatsächlich, in Essen war das, in der Nacht, tatsächlich, bam, die Sirenen gehen an, das Heulen der Flieger kommt und es kracht an allen Enden und Ecken. Der Wilhelm Busch muss mit seinen Töchtern in den Keller fliehen, alle heulen, es ist ein absolutes Geschrei, man hört es, es ist eine furchtbare Vorstellung. Und sie sind in den Kellern und hören das und der Putz rieselt von der Decke und alles Mögliche. Und er erinnert seine Tochter und sagt, hey, weißt du noch, was wir gestern gesagt haben? Und sie beten das zusammen, beten dieses Gebet. Und am nächsten Tag kommen sie raus und schauen sich die Zerstörung an, furchtbar. Häuser abgebrannt, Ruinen, ganze Straßenzüge völlig zerbombt, Essen war ganz heftig getroffen. Und so, und die Kinder laufen und suchen ihre Freunde und klopfen an den Türen und sowas. Und seine Tochter kommt irgendwann mal schreiend ihm entgegengerannt. Papa, Papa, die Paula hat dran gedacht, die Paula hat dran gedacht. Ja, und er sieht das und hat noch die Tränen in den Augen. Sagt, was hat sie dran gedacht? Die Paula hat dran gedacht. Und dann kommt sie und sagt, ja, als die Brandbomben unser Haus trafen und die Männer rausrannten aus dem Keller, um zu löschen, da haben die Frauen geschrien und geweint. Da hat sich die kleine Paula in die Mitte gestellt in diesen Keller und hat den Psalm 23 aufgesagt und hat gesagt, und ob ich auch wandelte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil. Und da sind alle ganz still geworden. Dieses Mädchen, diese kleine Paula, die war erwachsener, geistlich gesehen, als alle drumherum. Warum? Sie hat Verantwortung übernommen. Sie hat sich hingestellt, sie hat das nicht nur für sich selber gesagt. Sie hat es in die Angst reingesprochen. Und ihr müsst euch vorstellen, die Person, die ihr die meiste Sicherheit gibt, ihre eigene Mutter, ist am Bibbern und am Schreien und am Weinen. Und dieses kleine Mädchen übernimmt eine Verantwortung und eine Sicherheit und hat ein Verständnis vom Wort, was dem ganzen anderen übertrifft. Das war nichts, was die anderen Leute nicht wussten. Aber bei ihr war es im Herzen angekommen. Und ihr Fokus war nicht auf sich selber, war nicht auf der Mutter, war nicht auf der Angst, war nicht auf dem Geschrei, war nicht auf dem Krach. Ihr Fokus war auf Gott gerichtet. Und das ist so ein wahnsinniges Zeugnis davon, dass dieses Erwachsenwerden und Verantwortung übernehmen im Sinne Gottes nichts mit dem Alter zu tun hat, nichts mit unserem Wissen zu tun hat, nichts mit unserem Abschluss zu tun hat, sondern dass es eine innige Beziehung zu Jesus ist. Ein Vertrauen auf sein Wort, ein Vertrauen auf seine Zusagen und ein Anwenden und Leben dieses Wortes. Und ich möchte dich einladen. Ich weiß nicht, welcher der drei Teile bei dir reingesprochen hat. Ob du der Meinung bist, ich bin eigentlich gar nicht in der Lage, meinen Glauben vor mir selbst zu verteidigen. Ich bin eigentlich gar nicht in der Lage, so wie wir es ganz am Anfang hatten, feste Nahrung zu mir zu nehmen. Ich weiß, da ist irgendwie Jesus für mich gestorben, aber dann hört es auch schon wieder auf. Das ist diese Milchnahrung. Und es ist keine schlechte Nahrung. Es ist absolut wichtig. Es ist wichtig, sich ab und zu immer wieder diese Süße und die Einfachheit und Bekömmlichkeit dieser Errettungsgeschichte immer wieder nahe zu bringen. Man braucht einen Nachtisch nach dem Essen. Es ist gut. Aber es ist genauso wichtig, wenn es hart auf hart kommt und in unserem Leben kommen Zeiten und in unserem Leben sind wir mit Dingen konfrontiert, wo wir herausgefordert sind, die uns erschüttern, wie diese Keller im Bombenangriff, wo es wichtig ist, diese feste Nahrung zu sich genommen zu haben, wo es wichtig ist, in der Lage zu sein, Verantwortung zu übernehmen, wo es wichtig ist, stark zu stehen, dafür einzustehen, was man verstanden hat und es anzuwenden. Weiß nicht, vielleicht hat dich diese Stelle angesprochen und du sagst dir, ey, ich möchte eigentlich da mehr in diesem Bereich erwachsen werden. Vielleicht bist du aber auch so, dass du sagst, ach, ich habe meinen absoluten Alltag, ich habe jedes einzelne Wort verstanden, ich lese die Bibel jetzt auf Hebräisch und Altgriechisch durch, um da noch in die ganz, ganz tiefen einzutauchen. Ja, das ist auch super. Es ist brillant. Aber vergiss nicht, dass bei all dem es darauf ankommt, was bei dir wirklich im Herzen einen Platz findet. Dass es darauf ankommt, wie Jesus gesagt hat, Kind zu bleiben, in der Kindschaft zu bleiben, die Gott uns angeboten hat. Vergiss es nicht. Und vergiss nicht, dass das eigentlich das ist, was am Schluss nach außen rausstrahlt. Nicht, wie viele Bibelverse man auswendig kann. Nicht, wie viel man verstanden hat, dass das im Jahre so und so geschrieben ist und das war an die und da und das war kulturell deswegen so und so. Nein, es ist darauf, was bei dir drin ankommt, was bei dir drin fest ist. Das ist das, was nach außen strahlt. Das ist das, was andere Leute auch überzeugt davon und gewinnen kann. Und das ist auch das, was dich dabei hält. Ein tiefes, kindliches Vertrauen Gott gegenüber. Ich glaube, ich habe hier das. Oh ne. Und es ist einfach genial, dass wir wieder lesen dürfen, dass Gott uns damit wachrüttelt, dass er sagt, seine Logik ist einfach eine andere Logik als die weltliche. Sein Erwachsenwerden ist ein anderes Erwachsenwerden als das weltliche. Und wenn du dazu eine Entscheidung treffen möchtest, wenn du sagst, hey, ich möchte nicht mehr nur auf der einen Seite irgendwie rumschwankeln, auf der anderen Seite rumschwankeln, oder du weißt ganz genau, hey, ich bin gar nicht in der Lage, wie dieses Mädchen hinzustehen und zu sagen, hey, Fokus auf Gott. Dann sprich das an. Sprich das an, trau dich, Gottes Wort aufzuschlagen, trau dich, mit Leuten darüber zu sprechen und trau dich, einfach auch diesen Wunsch zu äußern, Gott gegenüber. Gott spricht davon, dass er sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Und ich möchte einfach dieses Mädchen nochmal, diese Paula, diese kleine Paula nochmal betonen. Wie genial ist es, dass Gott sich solche Zeugnisse sucht. Dass er nicht sagt, da musste irgendjemand erst wahnsinnig lang studieren oder wahnsinnig viel Geld haben, reich sein, alt sein, weise sein oder sonst irgendwas, sondern er sagt, hey, er nimmt sich die Beispiele so einfach, wie es nur geht, um uns zu zeigen, hey, es ist nicht irgendwie, dass du irgendwas erarbeiten und erreichen und musst, sondern du darfst so, wie du bist, zu ihm kommen und er will dir so, wie du bist, eine Reife und ein Verantwortungsbewusstsein schenken. Ich möchte euch noch bitten, zum Gebet aufzustehen. Lieber Vater, wie genial ist es, dass du uns einlädst dazu, reif zu werden. Und dass du nicht sagst, dass wir das verlieren sollen, diese kindliche Zuversicht, dieses Zutrauliche, dieses auf dich werfen, dieses in dir Ruhe finden, sondern dass du sagst, dass genau das sein soll, worin wir wachsen dürfen und worin wir reif werden dürfen, Herr. Dass du ein kindliches Vertrauen von uns wünschst. Und ich bitte dich daher, dass du uns aufzeigst, wo da der nächste Schritt ist. Ist der nächste Schritt, dass wir versuchen sollen, festere Nahrung zu uns zu nehmen? Oder ist der nächste Schritt, dass wir schon lange vergessen haben, was überhaupt unsere Rettung bedeutet? Ich möchte dich bitten, sprich da zu uns und gib uns den Mut, dort einfach den nächsten Schritt zu tun. Amen.